Guten Morgen miteinander. Alles gut? Seid ihr gesegnet? Ich finde es so schön, wenn man Gottes Frieden so spürt. Also ich weiß ja nicht, dann denke ich häufig, dass irgendwie, also diese Erfahrungen im Lobpreis sind ja relativ subjektiv. Ne? Also jeder kommt in einer anderen Situation hier rein und so. Aber es gibt sozusagen so einen Strom, der uns in die gleiche Richtung zieht. Und normalerweise sollte das so sein, dass wir alle ein Stück näher an das rankommen, was gerade der Heilige Geist tut und verändert hier rausgehen. Also selbst wenn wir nur ein bisschen besser drauf sind als vorher, ist ja schon super. Und wir nähern uns da auch aneinander an. Aber ich empfinde einfach wirklich, dass Gottes Gegenwart stark da ist und irgendwie seine verändernde Kraft auch in unserem Körper wirksam sein will. Wir haben gerade gesagt, wir machen heute Morgen keinen offiziellen prophetischen Dienst. Wenn du ein prophetisches Wort hast, kannst du es auch nachher gerne deinem Nachbarn so weitergeben, weil jeder darf ja prophezeien. Und Heilung empfangen wir jetzt einfach, während wir hören, okay? Und es ist so, ja, ihr wisst ja, dass ganz viele Leute sind irgendwie unterwegs. Das ganze prophetische Team ist irgendwie in Berlin. Die haben da auf der Hinreise auch ihre Erfahrung mit den Zügen in Deutschland gemacht. Ja, und dann kommen die heute irgendwann wieder zurück. Aber sie waren da wohl ein Segen, gutes Feedback gehört. Ist cool. Ich hatte das Vorrecht, letzte Woche in England zu sein. Da war ich in Southampton. Das war auch toll. Ich habe einen Direktflug gekriegt von hier nach Southampton und der war dann so super direkt, dass wir direkt in Birmingham gelandet sind. Also sind erst irgendwie 2 Stunden über Southampton gekreist und die haben uns versprochen, dass sie für 3 Stunden Sprit hatten. Ja, und dann haben sie gesagt, naja, überall Nebel, fliegen wir nach Birmingham, was soll's. Dann sind wir um 11 Uhr in Birmingham gelandet, um 11:30 in den Bus gestiegen und um 2 Uhr irgendwann in Southampton gewesen. Das war toll. Und dann war am nächsten Tag war so ein Leitertreffen, da durfte ich dann auch sprechen. Das war auch gut, das hat Spaß gemacht. Aber es war nicht nur das Sprechen, sondern überhaupt die Leute zu sehen. Es war Tim Eldridge hat die Sache veranstaltet, war richtig cool. Schöne Grüße von Tim und von Chris Larkin auch an euch. Ja? Okay. Und für heute ist es so, dass ich mir echt überlegt habe, was predige ich? Ne? Predigen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, aber dass ich habe wirklich den Eindruck, dass es gar nicht, ich glaube nicht, dass der Herr möchte, dass ich was Neues predige. Deswegen werde ich es auch nicht tun. Also vielleicht ein bisschen was zusätzlich noch zu dem, was wir schon gehört haben, aber ich habe den Eindruck, dass es nicht richtig wäre, weiterzuziehen. Deswegen lese ich euch jetzt einfach mal eine Bibelstelle vor, die ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Das ist Römer 6. Das hat schon mal jemand gelesen. Römer 6 ab Vers 3. Und ich lese Neues Konkordantes Testament. Nachdem ich irgendwo gefunden habe, dass andere Leute das auch lesen, dachte ich, dann ist es ja legitim. Da steht, oder erkennt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft wurden. Mit ihm zusammen wurden wir nun durch die Taufe in den Tod begraben, damit ebenso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln mögen. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichgestaltung mit seinem Tod zusammengepflanzt wurden, wenn wir mit ihm zur Gleichgestaltung mit seinem Tod zusammengepflanzt wurden, das ist ein komplizierter Satz, ne? Wenn wir mit ihm zur Gleichgestaltung mit seinem Tod zusammengepflanzt wurden, werden wir es doch auch hinsichtlich der Auferstehung sein. Dies erkennend, dass unsere alte Menschheit zusammen mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Körper der Sünde unwirksam gemacht werde, und wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Denn wer ihr stirbt, ist von der Sünde gerechtfertigt. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, wissend, dass Christus auferweckt aus den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn, denn was er starb, das starb er der Sünde ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. also auch ihr. Rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich kann verstehen, wenn man sich die Frage stellt, müssen wir denn da jetzt schon wieder drüber reden? Kann ich verstehen. Aber Paulus hat gesagt, ich nahm mir vor, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Christus Jesus und ihn als gekreuzigt. Und Jesus hat in Johannes 3 von der Schlange gesprochen, die in der Wüste erhöht worden ist und dass der Sohn des Menschen ebenso erhöht wird. Und ich habe da auch schon drüber gesprochen, das wisst ihr, das ging dabei um beständiges Hinschauen auf die Schlange und es geht für uns um ein beständiges Hinschauen auf Jesus. Und irgendwie, also wir haben uns Leitungskreis zusammengesetzt, machen wir öfter, aber neulich haben wir darüber geredet und haben so auch über unsere persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema gesprochen. Und wir sind irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, dass, oder sagen wir mal so, das Interessante ist, ich predige wirklich viel so, ne? Also ich meine, wenn ich hier predige, ich empfinde das so, ich weiß nicht, vielleicht vertue ich mich auch, aber ich empfinde eigentlich, dass die Predigten normalerweise ziemlich voll sind und dass man wahrscheinlich sich das nochmal anhören könnte und nochmal anhören könnte und nochmal anhören könnte und dabei immer verschiedene Aspekte nochmal wahrnehmen wird. Und wir haben darüber geredet und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir gar nicht alles mitkriegen von dem, was gesagt wird. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass irgendwie uns auch so richtig die Zeit fehlt, sich damit noch tiefer zu beschäftigen und das nochmal zu hören und nochmal zu hören. Und dann ist es so, dass zum Beispiel einer meinte von uns, meinte so, ja, und dann habe ich neulich gehört, das hast du gesagt, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist anbeten und in Christus rühmen und keinerlei Zuversicht auf das Fleisch setzen. Und das hat plötzlich so zu mir gesprochen. Und das hast du bestimmt schon vorher gesagt. Und das stimmt, er hatte recht. Ich hatte es bestimmt schon vorher gesagt. Nicht nur bestimmt, sondern ganz sicher. Ich weiß das. Mehrfach. Aber trotzdem ist es nicht komisch. Du hörst eine Sache, die hörst du zum 15. Mal, zum 20. Mal, zum 25. Mal. Und plötzlich macht es irgendwie Klick. Kennt ihr das? Und das kenne ich auch. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass man an einem Kernthema dranbleibt. Und deswegen ist es auch so, dass Paulus gesagt hat, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Christus Jesus und ihn als gekreuzigt. Wisst ihr, ich bin auch ganz froh darüber, dass dieses Wort, was Paulus sagt, ihn als gekreuzigt zu wissen, dass das plötzlich so viel mehr Sinn macht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wir haben so lange Zeit eigentlich nicht wirklich intensiv auf das Kreuz hingeguckt. Wir haben alle möglichen Sachen angeguckt, die eigentlich daher kommen. Ja? Also dieses Kreuz verändert ja alles, weil dieses Kreuz unsere Identität ausmacht. Und aus unserer Identität fließt unser ganzes Leben. Also verändert das Kreuz wirklich alles. Aber zu verstehen, warum Paulus sagt, ich gucke auf das Kreuz und Jesus Christus als gekreuzigt, ich bin dankbar dafür, dass Gott uns zeigt, warum das so wichtig ist. Ja. Und deswegen möchte ich da auch heute gern nochmal alles erzählen, was ich schon gesagt habe. Und das mache ich jetzt. Ich fange jetzt da an. Also, wenn der Paulus schreibt, dass wir mit ihm zusammen eingepflanzt worden sind zur Gleichheit seines Todes, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Das bedeutet, also ich meine, jeder kann das für sich entscheiden, wie er das möchte. Wir können auch uns vorstellen, dass ganz viele alte Menschen am Kreuz hingen. Wenn das dein Ding ist, dann stell dir das vor. Ich glaube einfach an eine andere Realität. Ich glaube daran, dass es ein Wesen gibt, ein Wesen, das sozusagen die Grundlage unserer Existenz war. Und das ist das Wesen, das Adam getragen hat. In Römer 5 heißt es, dass durch die Übertretung des einen alle in die Stellung von Sündern versetzt wurden. was ich so deuten würde, dass durch die Übertretung des einen das Wesen der Menschheit in der Form korrumpiert wurde, dass wir alle damit zu Sündern gemacht wurden. Und unser Leben war verankert in diesem Wesen. Verstehen wir, was ich meine? Dein Leben war verankert mit dem Wesen der Sünde. Und ich glaube, man kann sagen, mit dem Wesen der Sünde, weil im Korinther es heißt, dass Christus für uns zur Sünde gemacht wurde. Also unser Leben war darin verankert. Daher floss unsere Lebensenergie, daher flossen unsere Entscheidungen. Und der Hauptgedanke dabei ist, denke ich, dass in der Sünde Adams, die Sünde bestand ja darin, dass er die Frucht nahm, von der die Schlange gesagt hat, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Was bedeutet, dass ich Gott nicht brauche, um mein Leben zu leben? Richtig? Wenn ich bin wie Gott, brauche ich Gott nicht. Dann kann ich meine Probleme und meine Herausforderungen alle selber lösen. Dann kann ich selber erfolgreich sein, ich brauche Gott nicht dazu, weil ich bin wie Gott. Ich bin letztlich getrennt von Gott. Und das ist dieses Wesen der Sünde, getrennt von Gott. Und es kann Gott auch nicht sehen. Ich denke zum Beispiel diese Stelle im Korintherbrief, dass nur in Christus Jesus die Decke weggenommen wird. Ja? Ich glaube eigentlich, dass diese Decke auch was damit zu tun hat, dass man sich entschieden hatte oder dass der Mensch sich entschieden hatte zu leben, so zu sein wie Gott. Und damit kam eine Decke über ihn und er konnte Gott nicht sehen. Aber indem wir auf Christus schauen, wird diese Decke weggenommen. Ja? Also unser Leben war darin verankert. Und wir mussten aus eigener Kraft die Dinge schaffen, was nie Gottes Absicht für unser Leben war. Nie. Seine Absicht war immer, dass seine Schöpfung aus ihm und in ihm lebt und die ganze Kraft aus ihm schöpft. Aber als Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, hat er dieses alte Wesen angezogen und ist als alte Menschheit, wenn du so möchtest, gekreuzigt worden. Und damit ist das, worin wir verankert waren, gestorben. Und jetzt werden wir mit seinem Tod gleichgestaltet. Das bedeutet, dass all die Dinge, die hingerichtet worden sind, die in das Wesen der Sünde hineingehören, dass sie Stück für Stück von uns abfallen. Ich glaube, dass das ein Prozess ist größtenteils, aber nicht ein Prozess, weil wir lernen müssen, besser zu sein, sondern ein Prozess, weil wir in der Erkenntnis dessen wachsen, was Jesus für uns getan hat. Es ist also nicht ein Prozess der Leistung, sondern ein Prozess, in dem wir in der Gnade wachsen. Ja? Und jetzt sind wir verankert, jetzt hat er uns genommen und hat uns erfasst, heißt es im Philipperbrief, er hat uns regelrecht ergriffen und wir sind in ihm verankert, weil wenn wir zusammengepflanzt waren mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es ganz sicher auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir baumeln nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern wir sind jetzt in Christus genauso, wie wir es bei seinem Tod waren. Und jetzt sind wir Teilhaber einer neuen Natur. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Oder mit anderen Worten, unser Leben ist verborgen in Christus, mit Christus in Gott, wie Paulus das sagt. Wie kann man es besser sagen? Da gibt es einen Anker, der jetzt in Christus gegründet ist. Und in diesem Römerbrief heißt es, dass wir der Sünde gestorben sind. Also Christus ist ein für alle Mal der Sünde gestorben. Und das heißt vorher, der Tod kann nicht mehr über ihn herrschen, weil er ein für alle Mal der Sünde gestorben ist. Und dann sagt Paulus, also auch ihr. Also in Christus kann der Tod nicht mehr über uns herrschen, weil wir ein für alle Mal der Sünde gestorben sind. Was heißt das, dass der Tod nicht mehr über uns herrschen kann? Sterben wir nicht? Also, wisst ihr, ich denke, dass die meisten von uns wahrscheinlich irgendwann sterben. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig bedeutet, dass das so sein muss. Ich weiß, dafür werde ich für beknackt erklärt, ist mir aber egal. Ich glaube, dass man durchaus auch direkt in den Himmel gehen kann. Ja? Und ich würde hoffen, dass neben Elia und Henoch das ein paar mehr Leute machen. Und ich wäre gern dabei. Ja, mal sehen, wann. Und ich glaube, dass es auf dieser Erde mehr gibt, als wir denken. Aber vor allem denke ich, dass das Tod nicht nur an sich das Sterben bedeutet, sondern alle Auswirkungen davon, dass Gottes Leben nicht überall fließt. alles, was bedeutet, dass Gottes Leben nicht fließt, hat mit Tod zu tun, die Trennung von Gottes Leben. Und ich glaube, dass Krankheit ein Ausdruck dessen ist. Könnt ihr mir da folgen, zustimmen eventuell? Jetzt ist der Punkt, dass wenn das stimmt, was wir uns gerade angeguckt haben, dass nämlich Christus, oder sagen wir mal so, dass dieses alte Wesen, die alte Menschheit unter der Herrschaft der Sünde war und damit unter dem Einfluss des Todes, aber wir vollständig, dieses Ding vollständig hingerichtet wurde und wir absolut nicht mehr darin verankert sind. Und wenn wir jetzt tatsächlich in einem neuen Wesen verankert sind, das keinerlei Beziehung mehr zur Sünde hat und damit auch keinerlei Beziehung mehr zum Tod, gibt es zwei hervorragende, sozusagen hervorragend im Sinne hervorstechende Merkmale, die damit etwas zu tun haben. Und bitte versteht mich nicht falsch. Was ich sagen möchte, hat nichts mit Gesetz zu tun oder mit einer Härte oder so. Aber je mehr ich das angucke und je intensiver ich mir das anschaue, desto mehr sage ich irgendwie, Sünde und Krankheit haben kein Leben, keinen Platz mehr in unserem Leben. Es sei fern von mir zu beurteilen, warum manche Sachen noch nicht funktionieren. Aber ich gucke mir das an und ich gucke mir das wieder an und ich kann zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass das stimmt. Und was dann passiert, ist, dass das in mir einen Glauben baut, der nichts, aber auch gar nichts mit den Erfahrungen zu tun hat, die ich gemacht habe. Und das ist das, wo Gott uns hinhaben möchte. Wenn das stimmt, was ich sage, bedeutet das, und ich glaube es, dass es so ist, dass es gibt kein Fehlverhalten mehr, keine Lieblingssünde, keine Gewohnheitssünde mehr oder irgendwas in der Form, was dich irgendwie binden könnte. Das geht nicht mehr. Du bist diesem Ding in Christus gekreuzigt und hingerichtet worden. Es hat keinen Zugriff mehr auf dich. Und je mehr ich das sehe, desto mehr stelle ich fest, ich hab keine Möglichkeit zu sagen, ich kann nicht anders. Und das bedeutet nicht, dass ich in der Leistung abdrifte, sondern das bedeutet, dass ich auf Jesus schaue und sage, hey, ich bin in dir völlig verändert worden. Und wie ich das neulich schon erklärt habe, diese Dinge fallen von uns ab. Wir stellen plötzlich fest, dass diese Muster nicht mehr zu uns gehören. Und wir leben ein anderes Leben. Und ich glaube, dass der Umfang dessen, wo das überall reinfließt, viel größer ist, als wir uns das vorstellen. Freitag in Manchester am Flughafen. Auf dem Rückflug bin ich über Manchester geflogen. Warum auch immer, die haben den Rückflug nicht direkt gemacht. Und ich bin in Manchester am Flughafen und da sind dann in Manchester am Flughafen sind lauter so gepackt voll mit Menschen. Und da waren, also ich glaube, viele kräftige junge Männer. So Typen mit Tattoos und Tunnelohrringen und so. Und Muskeln. Und ich laufe da so lang und mir fällt ein Blick auf einen von diesen Typen. Und plötzlich denke ich, hey, den liebe ich richtig. Und dann denke ich, was ist denn das jetzt? Und ich stelle fest, dass, also, und denke mir, ist das jetzt Christus in mir? Wisst ihr, also eine Situation, wo ich früher sagen müsste, ich will die Leute lieben, ich will sie gern haben, gehe ich lang und plötzlich ist irgendwas in mir, was mich regelrecht zu den Menschen hinzieht. Und ich denke, wow, ist das möglich? Ist das möglich, dass die Veränderung in Christus zu sein so weit geht, dass mein tägliches Leben davon so beeinflusst wird, dass ich plötzlich, also nicht willentlich, nicht durch meinen Willen, durch meine Energie, sondern plötzlich dadurch, dass ich in Christus bin, eine veränderte Verhaltensweise habe. Und ich glaube, dass das so ist. Und ich glaube, dass Jesus uns da alle hineinlädt. Alle. Jeden Einzelnen hier. Ich glaube, dass so offensichtliche Dinge wie das Verhalten zu Hause in der Familie, weißt du, da wo der Stressfaktor manchmal so hoch sein kann. Das ist natürlich eine offensichtliche Geschichte, aber die Herausforderung dabei ist, dass wir auch da diese Verwandlung aus Gnade erleben. Aber ich glaube, dass Jesus uns zu vollständig anderen Persönlichkeiten macht. Ich glaube, dass du das beim Autofahren merken wirst. Ich glaube, wenn du so fährst wie ich, dann wirst du merken, dass du irgendwann plötzlich anders fährst. Also ich fahre gern schnell. Schnell ist ja nicht schlecht, aber es gibt ja so Zeichen, so kleine mit einem roten Kreis drum und so und so Zahlen drin. Pro Person ist ja das recht, genau. Oder pro Reifen, kommt auch drauf an. Ne? Ja, aber ich glaube, dass wir plötzlich feststellen, dass wir an dieser Stelle anders sind. Und genauso denke ich, ist das mit Krankheit. Ich denke, wir kommen zu einem Punkt, ich glaube, die Veränderung ist dann, mit der Krankheit, das ist ja so eine Sache. Das ist ja eine Last, die wir nicht wollen. Also will ja keiner wirklich krank sein. Und deswegen ist man auch irgendwie, man ergreift jede Lehre darüber, also man ergreift sie und versucht das umzusetzen und denkt, oh, jetzt habe ich das gehört über Heilung, jetzt habe ich das gehört über Heilung. Oh, und das, ich mache das, ich gebe mir alle Mühe und ich investiere und eigentlich versuche ich es mit eigener Anstrengung. Aber ich glaube, es gibt etwas anderes, es gibt einen anderen Weg. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, wenn wir auf das schauen, was er am Kreuz gemacht hat, wächst in uns eine Überzeugung, die zu Handlungen führt. Nicht eine eigene Kraftanstrengung, weil wir was gehört haben und das auch mal ausprobieren, sondern eine Überzeugung. Es geht um eine eigene innere Überzeugung, die nach außen fließt. Es geht darum, dass das Reich Gottes von innen nach außen fließt. Das ist das, was er will. Und dann kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, hey Krankheit, du hast hier nichts mehr verloren, du musst abhauen, raus, weg mit dir. Wisst ihr, es gab von 1867 bis 1948 so einen Typen, der hieß Kenyon, E.W. Kenyon. Von dem sagt man sich, der, oh nicht der Mann, man sagt, es wird berichtet, der war Pastor in einer Gemeinde. Und in seiner Gemeinde, die Gemeinde zeichnete sich dadurch aus, dass seine Mitglieder fast alle ausnahmslos sich außergewöhnlicher Gesundheit erfreuten. Die waren alle einfach gesund. Ja? Ich glaube, man sagt, dass da keiner krank war bei ihm. Und der hat neue Schöpfung gepredigt. Er hat zig Bücher geschrieben. Die Bücher haben alle ungefähr so einen Titel wie Zwei Arten der Gerechtigkeit, die Zwei Arten der Liebe und so. Und er weist darauf hin, dass es eben in der neuen Schöpfung anders funktioniert als aus dem Gesetz. Ja? Also im Grunde ist das die Offenbarung dahinter. Und jetzt habe ich nochmal gelesen, dass er eigentlich inspiriert war von der Heiligungsbewegung und von der sogenannten Bewegung des höheren Lebens. Das ist was mit der Heiligungsbewegung einhergeht. Also die Berufung in das Leben Gottes hinein. Davon war er inspiriert. Und seine spezifische, also wofür er sozusagen nochmal besonders bekannt ist, dass er die Leute darüber gelehrt hat, das Bekenntnis zu gebrauchen. Also nehmen wir mal eins und eins zusammen. Er ist bewegt worden von einer Offenbarung, dass wir in Christus sind und dass wir eine neue Schöpfung sind, dass unser altes Wesen hingerichtet wurde und wir in ein neues Leben reingepflanzt wurden. Er predigt das sehr stark in der Gemeinde und er erklärt den Leuten, wie sie aus einer Offenbarung davon, in Christus zu sein oder eine neue Schöpfung zu sein, wie sie aus dieser Offenbarung heraus mit Gott kooperieren, indem sie das Wort ihres Bekenntnisses gebrauchen. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass Kenyon Bekenntnis als eine Technik gepredigt hat, wo man sagt, wenn man nur oft genug sagt, ich bin geheilt, dass du dann geheilt bist. Sondern ich glaube, dass er eher daher kam, dass er versucht hat, diese Offenbarung zu vermitteln, was es bedeutet, eine neue Schöpfung in Christus Jesus zu sein und dass ein Teil dieses Lebens, das daraus fließt, da reinmündet, dass ich diese Dinge auch ausspreche. Das ist wichtig für uns, weil ich habe am Anfang gesagt, wir sehen die Herausforderung, dass wir in unserem täglichen Leben kaum die Möglichkeit haben, zu einer Stundenpredigt zurückzukehren und uns die nochmal anzuhören. Und wir haben immer nur, wir nehmen immer nur kleine Teile mit nach Hause. Dann habe ich noch ein anderes, ein interessantes Ding gelesen, beziehungsweise hat mir jemand vorgelesen. Der Smith Wigglesworth, ne? Der hat auf einen Bibelvers hat er wirklich eine interessante Perspektive gehabt. Und zwar dieser Bibelvers: Das Himmelreich leidet Gewalt. Und Wigglesworth hat gesagt, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber es ist einfach interessant. Er hat gesagt, das Reich Gottes leidet da Gewalt, wo Christen krank sind. Weil es einfach nicht dem entspricht, was das Reich Gottes zum Ausdruck bringt. Und ich meine, Wigglesworth war wirklich bekannt für seinen radikalen Angang Richtung Heilung. Wirklich. Also der hat mit Krankheit, also Krankheit konnte ihm nicht kommen. Der war einfach radikal in dieser Richtung. Und was ich denke ist, dass wenn wir in diese Offenbarung hineinwachsen, dann sollte unsere Position sich da auch verändern. Matthias, würde das für dich passen jetzt kurz? Ja? Matthias hat gesagt, er hätte heute ein Heilungszeugnis. Ich habe gedacht, das machen wir mal zwischenrein. Wir wollen unsere Leute wirklich beteiligt haben im Gottesdienst.
Ja, danke Martin. Das war echt gut, was du gesagt hast. Da möchte ich gerne ein bisschen aufbauen. Wenn wir eine neue Schöpfung sind, dann ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Und ich selber tat mich immer ein bisschen schwer mit Heilung. Das lag vielleicht so ein bisschen auch an meinem medizinischen Background. Ich bin Kinderkrankenpfleger und da fällt es manchmal irgendwie schwer, seinen Fokus neu zu positionieren. Und ich selber leide unter Jahren jetzt schon immer wieder an ziemlich, ziemlich starken Schmerzen im HWS-Bereich und habe das auch für mich irgendwie so angenommen. Ne? Man fängt an, sich an Schmerzen zu gewöhnen und sie auszuhalten. Und wie Martin gerade so schön sagte, ein Punkt, den wir immer wieder versuchen, ist, wenn es um Heilung geht oder nach dem Wunsch, Schmerzen loszuwerden, dass wir irgendwie versuchen, das aus eigener Kraft zu tun. Und so geht es mir, oder ging es mir halt auch immer, dass ich immer gesagt habe, okay, ich spreche das jetzt aus und dann probiere ich mal und es wird schon irgendwie. Aber es wurde nicht. Und ich beschäftige mich im Moment im Meetup sehr stark damit, was es bedeutet, Geist, Seele und Leib zu sein. Und das gleiche Thema hatten wir auch schon im LAM. Ich habe letztes Jahr das LAM mitgemacht und wir haben darüber gelernt, was es bedeutet, die Bedeutung des Geistes in uns zu haben. Und zwar, dass Christus in uns ist und dass sein Geist in uns ist. Und ich bin letztens nochmal über so eine Botschaft gestoßen oder Aussage, die mich total gecatcht hat. Und zwar, dass Jesus Sieg bereits 2000 Jahre zurückliegt. Er braucht den nicht mehr heute für uns erkämpfen. Wir brauchen nicht mehr darauf erwarten, dass er einen neuen Sieg für uns erkämpft, sondern er ist schon geschehen. Und letzte Woche war das, da war ein Tag, wo ich ziemlich, ziemlich starke Schmerzen hatte. Und ich dachte mir, Mensch, nochmal, heute ist mein Tag, ich will sie endlich loswerden. Und habe mir selber die Hände auf den Nacken gelegt, weil meine Frau gerade arbeiten war. Und habe mir dann so gedacht, ja Mensch, wie machst du das denn jetzt? So wie immer willst du es nicht machen. Und habe mir einfach bewusst gemacht, dass ich Geist bin und dass Christus in mir ist und sein Geist in mir ist. Und habe quasi dann gesagt, Heiliger Geist, hilf du mir jetzt einfach, meine Position zu finden. Und habe einfach gesagt, mein Geist tritt hervor vor meinem Körper und vor meiner Seele und übernimm du Herrschaft über meinen Körper. Und dann habe ich einfach dafür gedankt, dass ich gesagt habe, danke Jesus, dass dein Sieg mein Sieg ist und dein Blut geflossen ist, damit dieser Sieg einfach jetzt über meinen Körper fließt und mein Geist wirksam sein kann durch deine Kraft. Und ich merkte, wie der Schmerz gewandert ist, von Nacken in den Kopf. Und dann dachte ich, naja gut, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, es bewegt sich was. Und blieb einfach dran und habe wirklich einfach für den Sieg Christus gedankt. Und innerhalb von 3 Minuten war ich schmerzfrei. Und ja, es geht noch weiter. Ich habe seit Jahren Probleme mit Allergie. Ja? Und jetzt in den letzten Tagen, wir hatten mal ein bisschen Sonnenschein gehabt und es fängt an, in der Nase zu kribbeln. Und da habe ich mich erinnert, Mensch, ich habe ja jetzt eine Erfahrung gemacht mit meinem Nacken. Warum soll das nicht mit der Allergie genauso sein? Und ich habe wirklich erlebt, jetzt an 3 Tagen, wo es morgens anfing, in meiner Nase zu kribbeln und ich dachte, Mensch, jetzt kommen gleich noch die Augen dazu und dann ist der Tag gelaufen, dass ich mich wirklich in meinem Geist positioniert habe und diesen Sieg hervorgerufen habe und erlebt habe, dass es weg war. Und darin möchte ich wirklich euch ermutigen, das für euch zu nehmen.
Halleluja. Also ich glaube einfach, dass, danke Matthias, vielen, vielen Dank. Ich glaube einfach, dass wir mehr von solchen Zeugnissen haben sollten. Je mehr wir darin eintauchen in die Offenbarung, was es eigentlich heißt, was Christus für uns getan hat, sollten jeden Tag neue Zeugnisse kommen. Ich weiß nicht, gibt es Leute hier, die sagen würden, sie haben eine Veränderung erlebt? Und ich meine, es geht nicht nur um Heilung, es geht um charakterliche Freisetzung, es geht um Freisetzung von Sünde. Gibt es Leute hier, die sagen würden, eigentlich habe ich ein Zeugnis dafür in der letzten Zeit? Christa, magst du noch mal mitteilen? Und ist noch jemand da? Du auch? Hast du dich auch gemeldet? Magst du mitteilen? Komm, einfach kurz und knapp, aber ich finde es interessant.
Kurz und knapp und ich fange bei 1998 an.
Super.
Da hatte ich die Diagnosestellung eines Mammazias, also Brustkarzinom, bin operiert worden und das war eine ganze Geschichte hin und her, das war alles gut und jetzt im letzten Jahr war es, dass ich dann in der Nacht immer wieder Schmerzen an der rechten Seite hatte. Es war so ein Brennen, ein wahnsinniges Brennen. Ich habe dagegen geboten und das war weg. Und das war so 3, 4, 5 Mal, ausschließlich nur in der Nacht. Und ich hatte in dem Zeitraum eine Nachsorge, Kontrolle, Vorsorge, was auch immer. Und ich habe mir vorher gesagt, also wenn die Ärztin noch was fragt, ob was ist, dann werde ich was sagen, wenn nicht. Sie hat die Untersuchung abgeschlossen, hat soweit erstmal nichts gesagt und auf einmal, wir saßen dann. Und dann sagt sie, gibt's noch irgendwas? Dann habe ich ihr davon erzählt und das Ganze war dann folgendes. Ich wurde operiert an der rechten Seite. Da war eine undefinierbare Stelle. Und letztendlich, das ganze Ergebnis war davon, dass da 11 Lymphknoten entfernt wurden, wovon 6 Lymphknoten mit Krebszellen befallen waren. Das Prozedere in der Klinik war Chemotherapie, Bestrahlung, dann orale Chemo- und Hormontherapie. Und ich habe alles abgelehnt. Das war im letzten Jahr, weil ich einfach sicher war. Ich traue Gott und ich traue das zu. Ich habe so viel Erfahrung gemacht, dass er wirklich zu seinem Wort steht. Und ich habe das gemacht. Jetzt im Februar war die erste Kontrolle. Und in dem letzten Bericht vom letzten Jahr bei der Mammographie war erstmal nichts zu sehen auf der rechten Seite, wo das Prozedere war. Auf der linken Seite war Mikrokalk. Und auch schon bei meiner ersten OP 1998 war es die Ausgangsposition, dass ich deswegen auf beiden Seiten operiert wurde, brusterhaltend operiert wurde. Und aus dem Mikrokalk war dann eben tatsächlich zu sehen, dass da wirklich ein CA vorhanden war. Und jetzt wurde nochmal ein MRT gemacht, was noch wesentlich genauer ist als eine Mammographie. Und in der, also die Fragestellung war Veränderung, Rezidiv auf der rechten Seite, wo ich ja operiert wurde, und auf der linken Seite war die Frage Mikrokalk, Fragezeichen dann. Und das Ergebnis, also ich habe dann eben auch in der Zeit vorher, bevor ich wusste, dass diese Untersuchung stattfindet, ich habe intensiv gebetet mit Freunden zusammen, mit unserem Hauskreis zusammen. Und ich hatte wieder Anfechtungen, ich hatte wieder diese Schmerzen, die waren etwas anders gelagert als jetzt vor der OP im letzten Jahr. Und ich bin dran geblieben. Ich bin dran geblieben und ich wollte fasten. 3 Tage hatte ich mir vorgenommen zu fasten und ich habe es nur einen Tag geschafft. Und in der Nacht hatte ich solch einen Drehschwindel, ja, dass ich, habe ich noch nie gehabt in der Weise, und habe demzufolge das Fasten aufgegeben, aber trotzdem weiter gedankt und vor Gott weiter stehen geblieben. Und dann war die Untersuchung und das Ergebnis: auf der rechten Seite ist kein Anhalt für irgendwas und auf der linken Seite ist auch kein Anzeichen mehr davon, dass Mikrokalk vorhanden ist. Und Mikrokalk verschwindet nicht von selbst. Ja, das bleibt und das ist. Und ich danke Gott dafür. Das ist wirklich ein großes Zeichen. Amen. Amen.
Sehr cool. Danke. Danke, Christa. Ich meine, ich glaube, dass eine Heilung nicht in erster Linie dadurch kommt, also nicht in erster Linie durch unsere Wisser, durch unseren Pressen, sondern vor allem aus einer Offenbarung, wer Christus für uns ist. Gibt es noch mehr Leute, die Veränderungen erlebt haben, vor allem in der letzten Zeit, wo sie sagen würden, ich würde das eigentlich gerne nochmal mitteilen. Gibt es mehr? Das ist für mich einer der Punkte, wo ich sagen würde, ich möchte mehr. Also ich wäre nicht glücklich, wenn wir nicht da weitergehen. Und wenn wir nicht, ich glaube, wir sollten, also für mich persönlich ist das so, ich hatte diese Geschichte mit den Warzen erzählt und ich habe seither, was Krankheit angeht, kriege ich irgendwie keine Zeugnisse mehr, weil ich einfach gesund bin. Und ich meine, ich habe meine Erfahrung so, aber das sind alles so Dinge, die sind jetzt nicht so super prickelnd. Ich kenne diese Erfahrung, dass eine Grippe kommt, wo ich früher dann gedacht habe, oh, das hat mich, da muss ich jetzt was machen, aber jetzt passiert das irgendwie nicht mehr. Und ich will mir da auch nicht auf die Schulter klopfen, sondern das ist einfach, ich bin einfach so dankbar dafür, was das bedeutet, in Christus zu sein. Und ich möchte euch so einladen da rein. In Christus gibt es keine Heilung, da gibt es Gesundheit. Also die Heilung kommt, wenn wir in ihn eintreten, aber in ihm ist Gesundheit, weil Christus hat kein Problem mit Tod. Der Tod herrscht an keiner Stelle mehr über ihm. Er ist vollständig gesund. Und ich erlebe auch Veränderungen in meinem persönlichen Wandel. Also wahrscheinlich bin ich als Pastor das schlimmste Vorbild überhaupt, aber ich erlebe tatsächlich, dass Sachen, die früher schwieriger waren, mich davon fernzuhalten oder was dagegen zu machen, dass ich weiß, ich bin frei und ich muss gar nichts tun. Und das ist einfach eine Sache, die im Herzen sich verändert, eine Grundlage des Glaubens, die sich gebildet hat und nicht etwas, was anstrengend ist. Und da glaube ich, dass Gott mehr Zeugnisse hat für jeden von uns. Ich glaube das. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, woran liegt denn das, dass wir irgendwie so... Also ich meine, vielleicht betrifft euch das nicht, aber ich denke, es gibt sozusagen unser so ein Muster, dass wir was hören, wir nehmen das auf, probieren das mal und ziehen dann weiter zum nächsten Ding. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass wir was probieren und dann keine Erfahrung machen. Und weil wir keine Erfahrung machen, deswegen sagen wir, da müssen wir halt das nächste suchen. Aber hier... Das muss anders funktionieren. Und wir brauchen irgendwie den Mut und auch den Wunsch, tiefer hineinzugehen in Offenbarung. Und ich möchte dazu vielleicht einfach nochmal zwei Verse vorlesen oder einen, muss mal gucken. Das ist Johannes 15, Vers 5 und die Verse 7 und 8 noch. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in Vers 7 bis 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn Jesus das ernst meint, bedeutet das, wenn wir bitten und es uns nicht geschieht, kann es eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder sind wir nicht in ihm oder sein Wort ist nicht bleibend in uns. Darf man das sagen, aber ist doch so, steht doch da eigentlich, oder? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Das ist eine ziemlich klasse Aussage, oder? Wenn ich was bitte und egal, was ich bitte, das mir wird, wenn ich es will oder was ich will, wenn das nicht passiert und diese beiden Konditionen daran gegründet sind, muss ich mich fragen, bin ich nicht in Christus oder bleibt sein Wort nicht in mir? Oder? Hallo? Und wollen wir das eigentlich? Wollen wir an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, hey, ich möchte in dieser Gesundheit wandeln, ich möchte in dieser Freiheit von der Sünde, möchten wir das eigentlich? Möchte das hier jemand? Außer mir? Gut, da bin ich aber froh, ein paar wollen es. Und die Frage ist dann, ja, was meint er denn eigentlich? Und ich finde interessant, er sagt wenig später, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Oder mit anderen Worten, wenn wir tun, was er sagt, dann bleiben wir in ihm. Und das ist der erste Punkt an dieser Stelle. Dass in Christus zu bleiben, pass auf, in Christus zu bleiben, ist nicht in erster Linie ein Akt des Kadavergehorsams, sondern in Christus zu bleiben, ist ein Lebensstil, der aus der Tatsache folgt, dass ich ihn liebe. Nochmal, in Christus zu bleiben, pass auf, der ganze Punkt an dieser Stelle ist, dass Jesus eine Sache von uns möchte, dass eine Sache, nach der er sich sehnt, das ist die, dass unsere Beziehung zu ihm und seine Beziehung zu uns das Wichtigste für uns ist, was es gibt. Nochmal, das, was Jesus und wonach sich der Vater im Himmel wirklich sehnt, ist, dass wir bereit sind, die anderen Dinge hinter die Beziehung mit ihm zu stellen. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir tun, was er sagt. Aber wenn wir tun, was er uns sagt, dann bleiben wir in seiner Liebe, dann bleiben wir in ihm. Oder noch mit anderen Worten, unsere Gemeinschaft ist so intensiv und so intim mit ihm, dass immer dann, wenn wir Entscheidungen treffen, die sich gegen die Entscheidungen von Jesus richten, wir im Grunde auch nicht mit ihm zusammen sind. Oder noch anders ausgedrückt, er möchte alles mit uns gemeinsam tun. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dies. Meine Worte in euch bleiben. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo, also nicht meine Worte, sondern wenn ihr in meinem Wort bleibt. Ja? Ich erinnere mich noch an die Zeit, sagt der Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und er sagt später, Entschuldigung, woanders sagt er noch, wenn ihr, wo heißt es? Ich muss mal nachschlagen. Johannes 5 ist es, glaube ich. Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, genau, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Sein Wort in seinem Wort bleiben und sein Wort in uns bleiben, ist ja der Punkt an der ganzen Geschichte, ist der. Also ich erinnere mich an die Zeit, wo man gedacht hat, in seinem Wort bleiben bedeutet, dass ich jeden Tag Bibel lese. Hat einer noch dieses grundsätzliche Verständnis? Und es ist ja nicht verkehrt, Also es ich glaube, dass die Offenbarung Gottes irgendwie aber fortschreitend ist und dass er uns in tiefere Sachen hineinführt. Und ich würde auch nie sagen, du brauchst die Bibel nicht mehr lesen. Ich halte das für verkehrt. Ich glaube, dass das gar nicht geht. Wenn ich Jesus liebe, dann werde ich sein Wort lesen irgendwie. Aber in seinem Wort bleiben, ich habe das neulich mal gesagt, Predigen zum Beispiel, ist meiner Ansicht nach, geht es hier nicht darum, dass ich gute Rede halte. Eigentlich ist es sogar völlig egal, ob das gut ist, was ich sage oder nicht. Eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle. Ihr versteht sowieso, was ihr wollt. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir in so einer Predigt wie einen Raum schaffen, eine Präsenz und eine Atmosphäre, in der der Heilige Geist in deinem Leben Offenbarung bringen kann, die mit dem Wort verbunden ist. Und wenn das die Sachen sind, die ich predige, ist super. Wenn sie es nicht sind, ist auch super. Also Matthias hatte gerade vorhin was gesagt, wo ich gedacht habe, Mensch, das habe ich auch die letzten 20 Mal gesagt. Aber egal, das ist plötzlich eine Offenbarung. Und das ist doch super. Wirklich, also ist normal. Diese Sachen passieren so, man wiederholt und wiederholt und irgendjemand, das ist das Schicksal eines Predigers, der Gastsprecher kommt, sagt genau das Gleiche wie du und hinterher kommen die Leute zu dir und sagen, boah, war das eine Offenbarung? Und dann sagst du, hey, ja, du hast so recht. Aber der Punkt mit im Wort bleiben ist folgender, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Jesus Christus selbst ist das lebendige Wort Gottes. Also das Wort Gottes ist lebendig. Und beim im Wort bleiben geht es nicht darum, einfach nur Bibel zu lesen. Sondern beim im Wort bleiben geht es um Folgendes. Da geht es darum, dass wenn Gott durch sein Wort anfängt, dir Dinge zu offenbaren, dass du in dieser Offenbarung bleibst. Dass du in einer Beziehung zum lebendigen Wort bleibst. Dass du da dran bleibst. Und wie macht man das? Wie funktioniert das? Es funktioniert, indem ich, also ich habe das, auch das habe ich schon gesagt, ich wiederhole mich, ich sage ganz am meisten wahrscheinlich, das habe ich schon mal gesagt, aber ist egal. Also ich habe das hier schon gesagt, dass ich glaube, dass der Heilige Geist bestimmte Offenbarungen unser ganzes Leben lang, jeden Tag, uns wiederholt neu bringt. Das heißt, ich sehe gestern, dass mein alter Mensch hingerichtet worden ist und ich jetzt verbunden bin mit Jesus und gestern war es ein Wow-Erlebnis für mich. Heute nehme ich mir Zeit, und knüpfe an diese Offenbarung an. Und der Heilige Geist kommt und freut sich darüber, dass ich das wertgeschätzt habe, was er mir gezeigt hat, und bringt mir die gleiche Offenbarung mit dem gleichen Kavum, mit dem gleichen Schmackes und dem gleichen Wow-Effekt. Und ich lebe da wieder raus. Und das kann er kriegt das hin, das mein Leben lang jeden Tag zu machen. Das kriegt er hin. Und was das bedeutet, ist, dass ich in Connection bin mit dem lebendigen Wort Gottes, weil diese Offenbarung aus dem Wort fließt. Das bedeutet, dass ich im Wort bleibe und das Wort bleibt in mir. Und das ist das, was wir brauchen. Und das ist auch das, was unser Denken verändert. Weil das Problem ist ja, kennt ihr dieses Gefühl, eine Offenbarung erlebt zu haben? Kennt das jemand? Also, dass man, bam, und klasse. Und kennt ihr das auch, dass sogar 10 Minuten später, was war das nochmal, weil ich da gerade für eine Offenbarung hatte? Kennt ihr das? Also, ich kenne das. Das Beste, was du machen kannst, wirklich das Beste, und das hat nichts mit Leistung zu tun, ich möchte euch nur versuchen, wirklich einen Weg zu geben, wie diese Realitäten des Wortes in unserem Leben sich massiv niederschlagen und uns transformieren können. Das ist das, worum es mir geht, vom ganzen Herzen. Weil stell dir vor, wir wären eine Gemeinde, in der keiner mehr krank wird. Stell dir vor, wir wären eine Gemeinde, in der die Leute wirklich alle frei von Sünde leben. Wie wird das aussehen? Was ein Hammer. Also das Beste, was du tun kannst, ist, du nimmst dir ein kleines Büchlein und schreibst dir nur 2, 3 Sätze ein. Weil seltsamerweise musst du es nicht mal mehr lesen. Aber du vergisst es viel weniger, als wenn du es einfach nur zur Seite legst und sagst, ich schreibe es später auf. Später, wenn du es aufschreiben willst, weißt du nicht mehr, was es war. Passiert mir so oft, ich mache morgens meine stille Zeit und denk so, ich mache jetzt meine Rituale, ne? Ich fange jetzt an mit meiner Gebetszeit und lese meine Bibel, und plötzlich schießt mir ein anderer Gedanke durch den Kopf, aus dem Wort, mit einer Offenbarung verbunden, selbst wenn das nur eine Kleinigkeit ist. Und ich denke, wow, das ist cool, das sollte ich mir notieren, mache ich gleich. Wenn ich meine Bibel gelesen habe. Glaubst du, dass ich das dann noch weiß? Ihr seid da vielleicht besser als ich, aber ich nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege das nicht 2 Minuten hin. Ich stehe unter der Dusche. Ich sollte unter der Dusche noch irgendwie was Wassergeschütztes zum Schreiben dabei haben. Wirklich, bevor ich trocken bin, ist wieder weg. Nee, da schenkt Gott mir meistens Gnade, ehrlich gesagt. Aber ja, aber ich weiß, ich glaube, er sagt das gerne auch wieder und wieder, aber ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat, dass wir wertschätzen, wenn er redet. Und das ist die Art, wie er auch zu uns redet, und das müssen wir irgendwie mal blicken. Und einfach nur zu sagen, okay Gott, ich werde mich später darum kümmern, ist einfach nicht richtig. Wenn man zum König sagt, pass mal auf König, Frau Merkel, nett, dass Sie anrufen, ich melde mich später nochmal, dann können wir darüber sprechen. Das macht doch keiner. Oder? Aber das ist es, im Wort zu bleiben. Und was die Bibel sagt, ist, wenn wir das tun, werden wir die Wahrheit erkennen und wir werden in richtige Freiheit reingeführt werden. Und dann bleibt das Wort Gottes in uns. Und das ist, was ich mir für uns wünsche. Und ich glaube, dass deswegen auch dieses Projekt, was wir machen, wirklich geschickt ist. Also ich glaube, dass das wirklich eine gute Sache ist. Wir haben dieses kleine Heftchen da liegen, das könnt ihr für 1 Euro mitnehmen, als Druckkostenbeteiligung. Und wir machen 30 Tage am Stück, nehmen wir kleine Häppchen von dem in Christus sein. Und da geht es nicht darum, dass du es runterliest und denkst, oh, jetzt habe ich es wieder gelesen. Und es geht auch nicht darum, dass du das Gebet nachsprichst, was da ist. Sondern eigentlich geht es darum, dass in unserem Kopf ein Prozess anfängt, dass wir uns mit dem Wort auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt nochmal zu Kenyon zurückkomme, der uns vielleicht auch hilft, ein paar von den Dingen auszusprechen, die wir erkennen. Vielleicht aufzuschreiben und auszusprechen. Das sind Sachen, die helfen uns wirklich weiter. Es verändert unser Leben. So einfache Dinge. Jesus möchte unser Leben völlig transformieren. Und er will, dass es ein Gnadenwerk ist, ein Werk, das aus ihm kommt. Das ist das, wo er uns hinführen möchte. Und zwar als ganze Gemeinde. Niemand soll zu wenig haben. Alle sollen da reingeführt werden. Ich bin so ermutigt. Die Monika, du hattest mir vorhin, bevor der Gottesdienst anfing, weißt, ich hab, das ist ja auch komisch, kommst hier hin und denkst, oh, soll ich wieder über Römer 6 reden? Ja? Haben wir doch die letzten 30 Mal schon gemacht. Und denke, oh, aber ich habe den Eindruck, das sollte so sein. Und mit dem Schwerpunkt darauf, dass wir in ihm bleiben, dass sein Wort in uns bleibt. Kommt die Monika zu mir, soll ich dir schon mal das Wort für heute sagen? Ja, gerne. Sagt sie, ja, ich habe so aus der Apostelgeschichte gelesen, bleibt in Jerusalem. Und ich habe so den Eindruck, Gott legt den Schwerpunkt auf bleiben, bleiben. Und ich denke mir, danke Jesus. Hilft mir so sehr. Aber seht ihr, Gott liegt was daran. Gott liegt was daran, dass wir als Gemeinde, nicht nur als Einzelne, wir sind, wisst ihr, da steckt so viel drin. Ich sage euch noch ein Beispiel über Offenbarung. Es geht, ich hab noch nicht mal die Hälfte der Predigt, aber es ist doch schon. Aber im Wort zu bleiben bedeutet einmal in der Offenbarung zu bleiben. Aber nicht nur das, sondern die Offenbarung ist eine Einladung, das in unser Leben irgendwie reinzubringen. Also das soll dann, und es ist so, wenn ich eine Offenbarung habe und in 10 Minuten wieder vergessen habe, geht das sowieso nicht, die in mein Leben reinzubringen, weil ich habe ja vergessen, was ich eigentlich reinbringen wollte. Wenn ich aber eine Offenbarung erlebe und ich da wieder hin zurückgehe und dem Heiligen Geist den Raum gebe, mich da weiter reinzuziehen, mich richtig da reinzuziehen, dann wird es auch leichter, sie irgendwie mit meinem Leben in Verbindung zu bringen. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen, das mir neulich sozusagen aufgefallen ist und auch vielleicht ein bisschen erklärt, dass wir oder sichtbar macht, dass wir manchmal einfach zu blöd sind. Ja? Also ihr nicht, aber ich. 2. Korinther 5, 17 bis 21, da heißt es, neue Schöpfung und so, und dann nämlich, dass Gott in Christus Jesus war, die Welt mit sich selbst versöhnt und ihre Übertretung nicht angerechnet hat, sondern in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Und mit ein paar anderen Stellen zusammen kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, und das ist ja eigentlich auch logisch, dass die gesamte alte Menschheit auch von den Menschen, die nicht errettet sind, hingerichtet wurde. Und theoretisch jeder Mensch in Christus ist. Zu dem Ergebnis kommt man irgendwie. Und dann kann man, wenn man auf die falsche Schiene kommt, weitergehen und von Allversöhnung reden und sagen, du musst sowieso nichts machen, wir sind sowieso alle gerettet. Und das ist verkehrt. Aber die Frage ist, wie kann das sein, dass theoretisch jeder gerettet ist, aber praktisch nicht? Wieso kann man dann praktisch verloren gehen? Und da ist mir irgendwie dieser Gedanke dann in den Sinn gekommen, ich meine das ist jetzt nicht neu, aber weil Gott sich nach Beziehung sehnt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und wer keine Beziehung will, der braucht sie auch nicht. Auch nicht in Ewigkeit. Das ist schade. Aber das zeigt uns eins. Das zeigt uns, dass Gott alle Stolpersteine, alles, was nötig ist, aus dem Weg geräumt hat, damit wir mit ihm in Beziehung kommen können. Und es ihm hauptsächlich um diese Beziehung geht. Das ist der Punkt. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und du kannst kommen, wie du bist. Du kannst kommen, wie du bist. Völlig egal, wie du bist. Du kannst der dreckigste Sünder sein. Spielt keine Rolle. Du kannst zu ihm kommen. Kein Problem. Er hat alles erledigt. Du kannst kommen. Der Weg ist frei. Halleluja. Und jetzt kommt der Punkt. Er weiß, wenn du ihn liebst, Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann wirst du tun, was ich sage. Wenn du ihn liebst, dann wirst du ihn anschauen und du wirst zwangsläufig, indem du ihn anschaust, verwandelt in sein Ebenbild, weil er dafür die Vorbereitung bereits getroffen hat und du wirst es sehen. Aber der Kernpunkt bei der ganzen Sache ist, er will Beziehung. So, jetzt hast du diese Offenbarung. Wie bringen wir diese Offenbarung mit unserem täglichen Leben in Kontakt? Naja, ganz einfach, indem wir sagen, Gott, ich liebe dich, ich mag gerne Beziehung mit dir. Du kannst so eine Offenbarung haben und praktisch nichts umsetzen, nichts. Das funktioniert, wusstest du das? Man kann sagen, ich habe die super Offenbarung und Gott ist da und sagt, Martin, hör zu. Ja, ich habe eine super Offenbarung, Gott will Beziehung, yeah. Martin, hey, Beziehung will Gott. Hast du schon gewusst, Gott will Beziehung, hey, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Kommt nicht in mein Leben rein, wenn ich nicht aufpasse. Worum geht's denn? Dass ich mir die Zeit nehme. Und dass ich, weißt du, worum es geht? Es geht darum, dass an der Stelle, wo ich nie die Erfahrung gemacht habe, dass es funktioniert, den Glauben aufbringen zu sagen, er will es aber trotzdem und deswegen werde ich den Raum schaffen, dass er es machen kann. Darum geht das. Und das bedeutet, Wort Gottes mit meinem eigenen Leben in Kontakt bringen und im Wort zu bleiben. Und er lädt uns dazu ein. Das ist die Einladung. Die ist gewaltig. Ich freue mich darüber. Freut ihr euch mit? Das finde ich gut. Bitte? Ja, meinst du? Ja. Halleluja. Es ist Zeit. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil des Tages. Also ich bin immer begeistert, weil ich lerne ja jedes Mal was Neues. Echt wahr, ist echt gut. Ist echt gut. Bin auch dankbar, für, wenn ihr hier seid, weil dass man merkt, dass Leute hungrig sind, ne? Wenn sie hungrig sind, wenn sie mehr wollen, wenn sie sagen, oh, das war, davon will ich jetzt mehr, dann fängt das an, plötzlich fließt das. Das ist richtig cool. Das ist echt cool. Deswegen, ihr seid mehr beteiligt an dem, was im Gottesdienst passiert, als nur da zu sitzen. Das ist tatsächlich so. Ich überlege sowieso, ob wir nicht noch irgendwie das noch mal ein bisschen anders hinkriegen. Eigentlich in der Bibelschule haben wir das neulich richtig gut gehabt. Da habe ich dann angefangen, Fragen zu stellen. Und, Und sobald die Leute anfangen, Fragen zu beantworten oder auch selber Fragen zu stellen, sobald das passiert, sind sie so viel mehr beteiligt an dem, was abgeht. Und du siehst so viel mehr von dem, was in Menschen vorgeht. Und du kannst so viel konkreter auf das eingehen, was passiert. Und irgendwie müssen wir Wege finden, dass wir das noch verstärkt auch für uns in so einer... Also, ich möchte euch einladen. Nehmt euch ein Heft, wenn ihr auch noch keins habt. Macht mit bei der Sache. Es gibt eine Online-Version dafür. Da kann man dann Videos noch dazu kriegen. Die sind 3 bis 10 Minuten lang irgendwie. Die werden immer länger. Die kann man sich angucken. Wenn man an Office schreibt, hier office@cgdu, kriegst du eine E-Mail zurück, wie man da drankommt und kann sich die angucken. Jeden Tag. Das sind 6 bis 10 Minuten, die du am Tag investierst, um dich mit diesem Thema nochmal neu auseinanderzusetzen. Und wichtig wäre mir dabei, dass wir das so viel wie möglich mit eigenen Gedanken füllen. Diese Gedanken, die da aufgeschrieben sind, sind nur eine Vorlage. Die sind nicht ein Befehl. Die sind eine Vorlage, dass man selber nochmal weitergeht. Okay? Ja? 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 Ich habe noch eine andere Frage. Man macht das ja immer so mit, bitte schließt alle die Augen. Manchmal weiß ich auch nicht. Ich finde das so. Lass mal alle die Augen offen jetzt. Ist jemand hier heute Morgen, der Jesus noch, ist jemand hier heute Morgen, der noch nicht gerettet ist? Also gerettet bedeutet, dass er sich bewusst geworden ist, dass Jesus ihn einlädt, in sich hineinzukommen und dass er ihn einlädt, diese Barriere zwischen Gott und dir aus dem Weg zu räumen und aus dem Leben Gottes zu leben. Ist jemand hier, der noch nicht erlebt hat, was es bedeutet, dass Jesus der Herr in meinem Leben wird und in deinem Leben? Ist jemand da? Dann streck mal die Hand hoch, dann würden wir gerne für dich beten. Super, ist cool. Super, dann machen wir es doch so, dann schließen wir jetzt mal kurz die Augen, beten zusammen, Gebet. Jetzt schließen wir nicht die Augen, weil wir uns schämen, sondern weil es dann einfacher ist, sich auf Gott zu konzentrieren. Ja? Und in diesem Gebet, das werden wir miteinander beten, aber sprich es bitte laut mit. Ja? Wir sprechen das alle laut, machen das Satz für Satz. Und in diesem Gebet laden wir Jesus ein oder sagen wir, danke, ich nehme das an, ich empfange das. Okay? Also schließen wir die Augen, ich spreche dieses Gebet Satz für Satz und ihr sprecht Satz für Satz mit. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du die alte Menschheit angezogen hast, mit ans Kreuz genommen hast und dort hingerichtet hast. Ich danke dir dafür, dass mein Leben nicht mehr mit diesem alten Wesen verbunden ist. Ich danke dir, dass mein Leben mit dir verbunden ist. In dir bin ich eine neue Schöpfung. Danke dafür. Herr Jesus, ich deklariere, du bist mein Herr. Ich folge dir nach. Ich entscheide mich ab heute, mich nicht auf meine eigene Stärke zu verlassen, sondern auf die Kraft, die in dir fließt und die mir so zur Verfügung steht. Amen.